Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer 9. Folge der Podcast-Reihe
Maria Barth spricht Fakten.
Heute begrüßen Sie
Charlotte Buchenau,
Lina Rottenfuser,
Lena Watzel,
Laura Schnell,
Felicitas Meyer
und Lina Elsner aus der Klasse 9c der Maria Barth Realschule in Schrobenhausen. Zu Gast in unserer Folge ist die liebe Rosé Schmidt-Modo, die zeitzeugende Tochter, die uns von dem prägenden Erlebnis ihres Vaters im Zweiten Weltkrieg erzählen wird. Viel Vergnügen bei unserem Interview.
Liebe Rose, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir haben uns viele Fragen überlegt, um mehr über die Vergangenheit, das Leben im Krieg und die Geschichten Ihrer Eltern zu erfahren. Also seien Sie gespannt.
Ja.
Der erste Themenbereich sind die Erlebnisse des Vaters im Krieg. Da wäre meine erste Frage, wie alt war Ihr Vater, als er eingezogen wurde und bei welcher Einheit war er?
Also, ich weiß, dass mein Vater, als das Schlimme passiert war, da war er 39, aber ich weiß von einer Einheit nichts. Also kein Name. Ich weiß, dass er in Russland war. Das ist aber schon alles.
Okay. Die nächste Frage lautet, wie hat Ihr Vater Ihnen von seiner Zeit im Krieg erzählt?
Die Frage ist sehr schnell beantwortet. Er hat geschwiegen.
Hat er die Kriegsjahre eher totgeschwiegen oder offen drüber gesprochen?
Er hat sie verdrängt. Er war traumatisiert, er hatte keine Worte.
Und gab es bestimmte Gegenstände oder Fotos aus dieser Zeit in Ihrem Elternhaus?
Ja, die gab es, aber die waren bis auf die Kinderbilder und ein Hochzeitsbild hatte ich von ihm und seiner ersten Frau noch gesehen. Aber alle anderen Dinge, die befanden sich auf dem Speicher.
Okay. Kommen wir nun zu den Auswirkungen auf die Kindheit und Familie. Wie hat die Kriegserfahrung Ihres Vaters Ihre eigene Kindheit geprägt?
Ja, ich war in der Hinsicht geprägt, dass ich gespürt habe, tief in mir drin, mein Vater kann nicht sprechen und das ist der Grund, warum ich ihn nicht fragen darf. Das ist ein Tabu.
Dann die zweite Frage, haben Sie als Kind die Last oder die Traumata Ihres Vaters auch gespürt?
Also ich habe sie nicht als so, dass ich sagen würde, ich kann es so zuschreiben, das hat damit was zu tun. Mein Vater war mir in vielem fremd. Da kann ich jetzt auch ein Beispiel sagen. Es war mal an einem Faschingstag und er hat die Wohnungstür zugeschlossen. Und er hat gesagt, draußen läuft das Gsindel rum. Und viele Jahre später habe ich erst verstanden, was er damit meint. Ich vermute, er meinte damit, ich will euch nicht auch noch verlieren. Gsindel draußen, das sind die Besoffenen. Er hatte Angst um uns. Schön. Aber als Kind versteht man das nicht. Man will Fasching feiern.
Schön, dass Sie es so offen mit uns teilen. Wie ging Ihre Mutter oder der Rest mit der Familie mit seinen Erinnerungen um?
Also meine Mutter hat das auch eher nicht angetastet, aber die Schwester meines Vaters, die meine Patentante war, bei der saß ich oft und alle meine Kinderfragen, die mir als Kind, die in mir hochgestiegen sind, konnte ich an sie richten und ich habe eigentlich auch immer eine Antwort gekriegt.
Gab es denn Verhaltensweisen an ihm, die Sie erst als Erwachsene auch verstanden haben,
ja,
so richtig?
Ja, mein Vater war jähzornig. Er hat, ich irgendwas gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat, hat er mich angeschrien. Aus dem Nichts. Und ich war jedes Mal erschrocken. Es ist ihm auch einmal die Hand ausgerutscht. Und da konnte ich dann aber feststellen, dass er das sofort bereut. Wahrscheinlich auch aus Angst, ich will meinen Kindern doch nichts antun.
Jetzt hätten wir noch einige Fragen zum Thema psychische Wunden und Alltag. Litt Ihr Vater nach dem Krieg beispielsweise unter Albträumen, plötzlichen Wutausbrüchen oder extremer Stille?
Also, was er geträumt hat, da habe ich keine Antwort. Aber das mit den Wutausbrüchen, das habe ich ja gerade erzählt. Das ist diese plötzliche, veränderte Hassstimme fast. Und was war die andere Frage?
Extreme Stimme.
Ja, die habe ich natürlich dahin transportiert, weil ich wusste, ich darf nichts fragen. Dann ist da die extreme Stille verortet. Aber sonst war mein Vater nicht still. Mein Vater war auch Musiker. Wir hatten eine Hammond-Orgel hatten wir daheim. Er hat in einem Chor gesungen, meine Mutter auch. Und ich staune heute drüber, dass er zum Beispiel, es gibt Fotos, wo er mit Freunden zu sehen ist und er sitzt am Boden, die anderen, wahrscheinlich Sänger, stehen um ihn rum und er hat eine Mandoline in der Hand. Und ich habe ihn nie Mandoline spielen sehen, hören. Und ich spiele jetzt Gitarre. Also.
War das Thema Kriegstrauma damals in Ihrer Familie ein Begriff?
Nein. Ich glaube, das Wort Trauma schon gar nicht. Den Begriff Krieg, das war ja klar. Der war ja noch nicht, als ich geboren wurde, war er gerade mal 5 Jahre her. Und dieses Wort hörte man aus allen Gassen. Also, aber zu Hause war es ein Tabu.
Also hat man versucht, es nicht an einen heranzulassen?
Mein Vater musste das gar nicht, weil ich es gespürt habe. Ich darf nicht fragen. Er hat nie gesagt, frag mich nichts. Ich habe es als Kind einfach gespürt, das ist ein Bereich, sonst passiert irgendwas. So irgendwie wirkte das. Wahrscheinlich hatte ich vielleicht befürchtet, sonst kommt ein Wutausbruch.
Gab es Momente, in denen die psychischen Wunden des Krieges im Alltag sichtbar wurden?
Mein Vater hat zum Beispiel immer, wenn er Musik gehört hat, geweint. Er hatte Tränen. Das hat ihn erreicht, Musik hat ihn erreicht und das haben wir mitgekriegt, meine Schwester und ich. Aber sonst, nee.
Wie hat Ihr Vater versucht, nach diesen Erlebnissen wieder ein normales Leben zu führen?
Ja, ich kann nur vermuten. Also das normale Leben, das einigermaßen normale Leben hatte er, indem er seine Arbeit hatte, dass der Krieg vorbei war und er hatte wieder Frau und Kinder. Also das ist ein Stück Normalität und da könnte ich mir vorstellen, war er auch dankbar dafür.
Als nächstes geht es um die späte Sichtweisen und Botschaften an die Jugend. Hat sich die Sichtweise Ihres Vaters auf den Krieg im Alter verändert?
Es ist schwer zu beantworten, weil das ganze Thema Krieg ja ein heikles für ihn war. Und er hat diesen einen Satz einfach nur gesagt, den habe ich so in meiner Erinnerung, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Das beschreibt etwas, was ein Stück Belastung beschreibt es. Aber er hat sich nie konkret ausgedrückt, sondern er hat uns einfach wissen lassen, also das habe ich jetzt daraus entnommen, ihr könnt nicht mitreden und deshalb kriegt er keine Informationen.
Was war die wichtigste Lehre, die er Ihnen aus dieser Zeit mitgegeben hat?
Also er hat mir vielleicht mitgegeben, das ist jetzt, würde ich jetzt gar nicht in den Krieg verorten, er hat halt meiner Schwester und mir vermittelt, ihr müsst fleißig sein, ihr müsst eure Pflicht tun, ihr müsst eure Hausaufgaben machen, ihr müsst anständig sein. Also alles, wo meine Schwester und ich natürlich die Augen verdreht haben, wollten wir jetzt nicht andauernd hören.
Wie blicken Sie heute als Tochter eines Zeitzeugen auf aktuelle globale Konflikte?
Ja, das ist schon eine sehr markante Frage. Und ich schaue da schon mit großer Sorge hin, weil sich einfach eine Seite wieder stark zeigt, was mich an diese Zeit von damals ein Stück weit erinnert. Und ich habe im Vortrag ja auch gesagt, dass es ein Parteimitglied der AfD diese Zeit als Vogelschiss der Geschichte beschrieben hat. Und das weist halt darauf hin, ist vorbei, alles nicht so schlimm, Schlussstrich, fertig.
Welche Botschaft Ihres Vaters möchten Sie durch diesen Podcast an die nächste Generation weitergeben?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Geschichte unserer Familie kennenlernen, weil wir dadurch uns auch besser kennenlernen. In manchem, was wir in uns fühlen, ob das jetzt Ängste sind oder Merkwürdigkeiten. Und vielleicht können wir das verbinden mit etwas, was in unserer Familie geschehen ist, wo wir eine Antwort kriegen, wo wir sagen können, an dem oder dem Punkt wage ich es auszusteigen. Ich möchte mein Leben jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, möchte ich meinem Leben eine Gestalt geben, dass ich auch zufrieden sein kann. Um das dann in bestimmten Situationen an andere weiterzugeben, die vielleicht sich entsprechend äußern.
Bereuen Sie im Nachhinein, dass Sie es nie angesprochen haben?
Ich glaube, das ist nicht das Wort, das ich benutzen würde, bereuen. Ich hätte natürlich als erwachsener Mensch hätte ich gerne viel gefragt. Aber als Kind war es mir nicht erlaubt. Also da hätte ich mich nicht getraut. Ich hatte da Angst.
Und wie sind Sie mit der Angst umgegangen?
Ich bin auch in die Stille gegangen. Also das, was du vorher gefragt hast, ich war dann auch still. Und habe mich dem untergeordnet. Nicht zu fragen, ich wusste nicht warum, es hat mir einfach Angst gemacht. Und das kennt ja jeder Mensch, manch eine Angst kann einen gewaltig blockieren im Leben, dass Dinge nicht nach außen kommen. Ich würde es heute anders machen, dass Dinge, die wir aussprechen, dass es uns auch erleichtert. und wir von anderen Freunden, denen wir uns anvertrauen, ein Ohr bekommen und Verständnis, warum wir so oder so reagieren, die es uns vielleicht signalisieren, du bist halt komisch drauf oder was. Ne? Und das aber nicht bewerten, sondern vielleicht sagen, du, machen wir mal einen Spaziergang miteinander. Also das ist, glaube ich, der Weg, den, so wie ich das heute sehe, was dann letztlich hilft. Weil das schafft einfach eine Verbundenheit, wenn wir untereinander mitkriegen, was treibt uns um.
Wann kam denn der Punkt, als Sie dann gesagt haben, dass Sie trotzdem drüber sprechen möchten, auch wenn es zum Beispiel Ihrem Vater so schwer gefallen ist?
Ja, also ich habe als ich dann eine junge, erwachsene Frau war, habe ich dann schon im Freundeskreis erzählt. Oft haben die ja auch die Kriegsgeschichten gehabt, da konnten wir uns auch austauschen. Aber ich habe schon gemerkt, also so deutliche Schicksale, wie ich das jetzt zu berichten hatte, das war bei meinen Freunden so gravierend nicht. Die haben dann, also das Haus zerbombt worden oder der Vater war in Kriegsgefangenschaft oder sie sind geflüchtet und haben eine neue Heimat dann bekommen. Also so war es dann. Ja. Naja, und irgendwann bohrte das halt in mir und wollte eine andere Art von, wie kann ich noch damit umgehen? Irgendwas arbeitet in mir. Und da kam eben diese Notfallseelsorge auf mich zu, wo ich dann das, was mein Vater eben nicht hat haben können, wie viele andere Menschen auch, die da unter den Trümmern tot lagen, er musste allein sich auf die Suche begeben nach seiner Familie, um dann der traurigen Gewissheit ins Auge zu schauen, ich erkenne sie, da liegen sie. Ja.
Haben Sie eigentlich auch ein Tagebuch oder irgendwas geschrieben über Ihre Gefühle, Ihre Angst?
Wenig. Also ich bin jetzt nicht so sehr die Schreiberin. Es gibt, während ich Therapie gemacht habe, habe ich immer wieder aufgeschrieben, Sachen, die mir zukamen. Aber irgendeine Freundin, die vor einiger Zeit bei mir war, hat mir dann mal gesagt, du musst es unbedingt alles aufschreiben. Und jetzt gehe ich aber einen Vortrag halten. Das hat für mich im Grunde genommen dieselbe Qualität.
Mhm. Und glauben Sie, es hätte Ihnen was gebracht? Hätte Ihr Vater das damals schon aufgearbeitet?
Ja. Ja, das wage ich zu glauben. Also wenn mein Vater diesen Schmerz in Verbindung mit Worten an die Familie herangetragen hätte. Naja, ich kann es nicht sagen. Vielleicht hätte es mich als Kind auch umgehauen. Aber dann wäre nicht so viel im Dunkeln geblieben. Und dass wir davon betroffen sind, dass wenn Leid erfahren wird und nicht gesprochen, dass es einfach übertragen wird. Das ist inzwischen einfach erforscht. Und das ist das Traurige, natürlich. Und warum ich drüber spreche, hat einfach den Grund, ich würde es mal so formulieren, ich möchte einen Stopp setzen. Ich habe Enkelkinder, denen will ich das jetzt nicht auch noch weitergeben. Muss nicht sein.
Nun kommen wir zur letzten Kategorie, die schnellen 30 Sekunden. Wenn Sie einen unserer Podcasts gehört haben, wissen Sie vielleicht, dass wir auch noch eine besondere Kategorie an Fragen haben. Die schnellen 30 Sekunden. Die einzige Regel ist, Sie müssen möglichst schnell antworten.
Geschichte aus Büchern lernen oder durch Erzählungen?
Erzählungen.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Tagebuch schreiben oder mündlich erinnern?
Mündlich erinnern.
Hund oder Katze?
Beides.
Alte Fotografien oder handgeschriebene Briefe?
Beides.
Zu Hause in Erinnerungen kramen oder Museen besuchen?
Erinnerung kramen steht vorne dran, aber Museen auch.
Eher ein optimistischer oder ein nachdenklicher Blick in die Zukunft?
Nachdenklich und liebevoll trotzdem.
Ruhe in der Natur suchen oder Austausch in der Gemeinschaft?
Ich vertrage die Sonne nicht, deswegen nehme ich den Austausch in der Gemeinschaft.
Spontan sein oder alles planen?
Spontan.
Geschichtsstunden in der Schule oder echte Zeitzeugen interviewen?
Die Zeitzeugen sind schon wichtig, ja.
Meer oder Berge?
Oh, das war das Thema meiner Eltern. Meine Mutter war eine passionierte Schwimmerin, die fuhr immer ans Meer und mein Vater ging in die Berge. Wo soll ich jetzt hingehen?
Der Blick auf unsere Welt in 100 Jahren, friedlich oder eher unruhig?
Ich kann nicht nur sagen, was ich mir wünsche. Dass es kluge Menschen gibt, die unseren Staat und vor allen Dingen auch andere Staaten mit einem menschlichen Blick sehen und wissen, dass sie Verantwortung für Menschen haben. Das wäre das, was in 100 Jahren mein Wunsch vereinen wird.
Können Sie uns Bücher empfehlen, darum, wo es um den Zweiten Weltkrieg oder einfach generell um den Krieg geht?
Ja, also ich habe einiges jetzt auch zu Hause, aber ich hab jetzt den Titel in der Tat nicht parat. Da erzählt ein Therapeut davon, dass er Klienten befragt hat, eben zum Zweiten Weltkrieg, und ist über die Befragung auf seine eigene Geschichte gekommen. Und das ist natürlich auch sehr spannend.
Nun kommen wir jetzt noch zu den letzten Fragen.
Ja.
Und zwar, wir Schule legen ja großen Wert auf Erinnerungsarbeit. Wie zum Beispiel, welche Projekte zu diesem historischen Thema könnten Sie sich gemeinsam mit uns an der Schule vorstellen?
Welche Projekte? Also mir gefällt es jetzt zum Beispiel gerade, dass hier unter uns sieben, wenn ich richtig gezählt habe, ein Austausch stattfindet. Das ist doch ein tolles Projekt. Und ich könnte mir das vorstellen, also wir haben auch die Fragen, das ging mir sehr nahe, dass so viel Interesse kam von euch in Bereiche, die ich gar nicht angesprochen hatte, und ich dann gemerkt habe, ach, das sind kluge Fragen, dazu habe ich ja noch gar nichts gesagt. Also das, sowas... um es jetzt gerade mit dem Vormittag heute anzusprechen, zu dem Thema könnte ich mir vorstellen. Also sonst, da müsste ich mir irgendwie nochmal Gedanken machen, was noch ein anderes Projekt wäre. Aber da müsste ich von euch vielleicht wissen, was stellt ihr euch vor, was würdet ihr euch wünschen zu dem Thema, was für Projekt?
Also ich finde, das ist auch am Vormittag schön, diesen Vortrag da einfach, dass Sie da was erzählen. Und da hat man schon sehr viel gelernt, jetzt in so einer einfachen Geschichtsstunde. Ja, war schon interessant.
Ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil es persönlich ist.
Ja.
Und da zerpflückt man nicht die NSDAP oder ich weiß nicht, die SS oder da gibt es ganz viel drüber zu sagen, aber das ist. Bleibt im Unpersönlichen einfach. Ne?
Vor allem die Bilder, mit denen konnte man sich das einfach noch viel besser vorstellen.
Genau. Ja. Und allein an dem Briefkuvert konntet ihr ja gut erkennen, dass es ein altes Papier ist. Ne? Und ihr habt sicher auch die Briefmarke gesehen, mhm, mit dem Hitlerbild. Ne? Und es war mir einfach auch wichtig, das war der Geschmack in dieser Zeit.
Es war einfach eigentlich sehr interessant, auch mal aus der Sicht von einer Person, die jetzt nicht einfach Geschichtslehrer ist, sondern wirklich eine, die es so aus Erzählungen weiß, die wirklich stattgefunden haben, und auch der lebendige Auftritt, die Bilder einfach.
Es war einfach meine persönliche Betroffenheit, und das war an der Zeit, dass ich jetzt zu euch komme. Wunderbar.
Man konnte sich auch durch den Vortrag sich besser in die Lage versetzen, ja, und man hat die Situation besser verstanden.
Ja.
Auch das Lied, was sie am Schluss, mhm, gespielt haben, das hat die ganze Thematik nochmal schön abgerundet. Und ich fand allgemein, der Vortrag, der war sehr lebendig und hat auch Emotionen gezeigt.
Danke. Kanntet ihr das Lied?
Nein.
Nee? Ja, also das, die Marlene Dietrich hat es damals vor Soldaten gesungen, und das haben dann nach dem Krieg auch Liedermacher aufgegriffen, und das gibt es auch in Englisch, Where Have All the Flowers Gone? Ja, es hat so die Runde gemacht, weil es natürlich schon so ist. Und man hat das Gefühl, es hört nicht auf, und dann fragt man, wann wird man je verstehen? Wer versteht das schon, dass die da oben sitzen, immer ihre Macht großkotzig raushauen müssen? Ja. Das ist schon sehr merkwürdig. Und man versteht es nicht. Ja. Oder versteht ihr es? Unsere Spritpreise werden wieder teurer.
Habe ich heute im Radio gehört.
Manchmal hat man wirklich das Gefühl, die haben gar keinen Bezug zu den Leuten, genau, und wissen gar nicht, für wen sie was tun sollten.
Ja, 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 ja. Ja, es geht um die Macht. Das ist sehr schade, sehr traurig. Und das eine wollte ich noch sagen, was ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich habe immer schon ein Gefühl in mir gehabt, wo ich mit jüdischen Menschen eine Verbindung spüre. Und da meine ich jetzt nicht den Netanyahu, sondern Menschen, die, also zum Beispiel auch das Alte Testament, und was und Jesus war ein Jude. Und er hat es ja verstanden, all das, was auch Schieflage hatte, auf den Kopf zu stellen. Und war einfach nah bei den Menschen. So jemand bräuchten wir, der sagt, also pass auf, ich zeig dir jetzt einen Weg, wie du ihn gehen kannst. Dann begegnest du Leben, das du liebst, und das dir auch gelingt.
Wie reden Sie denn privat über das Thema? Reden Sie mit anderen darüber?
Ja,
oder?
Ja, tue ich schon. Also ich zwänge jetzt das Thema nicht jedem auf. Aber oft ergibt sich's. Was machst du im Juni? Da halte ich einen Vortrag. Also zum Beispiel. Und so ist manchmal der Weg. Und mit engeren Freunden, die wissen das ohnehin. Die denken heute an mich.
Hilft es Ihnen auch, wenn man über das Thema spricht?
Ja, ja. Also das macht mir keine Angst. Es ist etwas, was sehr wohltuend ist. Und ich singe ja mit den Senioren im EIKAM-Haus bei euch um die Ecke, alle zwei Wochen. Und da gab es jetzt am Dienstag einen Ausflug nach Rhein am Lech zum Däner. Da müsst ihr mal hin, das ist wunderschön dort. Und da ging der Herr Eikam mit. Und mit dem kam ich ins Gespräch. Der ist geflüchtet, und der hält Ich glaube, nächste Woche Freitag hält er an der VHS einen Vortrag darüber. Es war dann auch ganz spannend, weil wir haben uns ausgetauscht. Und er hat zum Beispiel erzählt, sie haben in der Familie einen Brief bekommen. Sie müssen innerhalb von 24 Stunden ihre Sachen packen. Und die sind dann geflüchtet. Aber die Vertriebenen, da standen die Soldaten dann vor der Haustür und gingen immer weg und haben gesagt, jetzt sind 2 Stunden dann. Und dann haben die oft angezogen, was sie gedacht haben, was brauche ich, was ist mir wichtig, was ist warm. Und vielleicht einen Ausweis noch.
Was hätten Sie in diesen 24 Stunden eingepackt?
Tja, ist eine gute Frage. Heute würde ich sagen, ich hätte die alten Fotos mitgenommen, zum Beispiel. Was hätte ich mitgenommen? Dinge, die... Wie viel Zeit würdest du mir geben?
Kommt natürlich drauf an.
Ja,
also
ja.
Wenn es jetzt wie in dem Brief die 24 Stunden dann...
Aha. Da muss man schon alle seine Sinne zusammenraffen und sagen, was brauche ich jetzt? Also ich denke jetzt nur dran, ein Freund von mir, der wurde im Hochwasser zwangsevakuiert. Nachts um 2. Und ich habe ihn gefragt, was hast du mitgenommen? Er hat gesagt, mein Ausweis und mein Kater. Ja, also das sind so Sachen, wenn du von jetzt auf dann konfrontiert wirst, was ist wichtig, Ausweis brauche ich und was Lebendiges vielleicht. Na, Hund, Katze, weiß ich nicht. Ja, also das sind, du bereitest dich ja nicht vor. Du wirst überrascht von solch einem Ansinnen. Und dann, unter Umständen nimmt man Blödsinn dann mit. Na? Liebesbrief. Ist kein Blödsinn, aber vielleicht wichtig.
Ich finde es auch schön, dass Sie sich zur Aufgabe gemacht haben, das Thema zu aufzuarbeiten, weil damals war das der Begriff Aufarbeiten ja gar kein Thema.
Nee.
Und es wurde ja richtig stillgeschwiegen damals und das wäre wahrscheinlich gar nicht in Kauf genommen, dass dann irgendjemand gesagt hat, der jetzt zum Beispiel ein Soldat im Krieg war, wenn der jetzt gesagt hätte, ja, mir geht's mental nicht gut, ich würde das gerne, keine Ahnung, ich muss das erstmal verarbeiten. Da wärst du richtig komisch angeschaut worden und gesagt, was ist mit dir los?
Es ist eine interessante Frage. Also mein verstorbener Mann hatte einen Vater, der in Kriegsgefangenschaft war. Und er hat jeden Tag an seine Mutter und seine Geschwister einen Brief geschrieben und hat sich immer beschwert, jetzt habe ich immer noch keine Post von euch. Also das hat man mit der Familie ausgetauscht. Mir geht's nicht gut. Der Kamerad ist in der gleichen Lage, was soll ich denn vorjammern? Der kann mir nicht helfen. Schade eigentlich, ne? Aber die mussten halt Männer sein.
Sie haben unten in dem Vortrag erwähnt, dass Sie auch zum Beispiel Bilderrahmen mit Bildern oder einen Ring haben. Schauen Sie die Sachen daheim an oder wie gehen Sie damit um?
Also dieses Bild mit dem Mädchen, das meine Mutter getauscht hat gegen ein Laib Brot, das hängt im Esszimmer. Und jetzt habe ich unlängst, ist mir in die Hände gefallen, jetzt werdet ihr euch gleich kaputt lachen, ein Foto von meinem Vater in der Grundschule. 60 Kinder auf dem Bild. Ein Lehrer. Hat doch was, oder? Geht's euch gut?
Ja. Haben die Lehrer ein Glück nur 30 Schüler?
Ja, aber da ging's streng zu. Also, der war Schwätzereien im Unterricht, vergiss es. Nix. Na, über Handys brauchen wir nicht reden, gell?
Ja.
Und ich frage mich allerdings schon, wenn die dann mal eine Probe, Klassenarbeit nannte man das damals, geschrieben haben, ob Abschreiben oder ein Spickzettel, ob ein Lehrer das im Überblick hatte, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ach ja, das sind dann die lustigen Sachen. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel mal erzählt hat, die hatte eine Freundin und die haben sehr viel Blödsinn ausgeheckt. Und die hatten eine Handarbeitslehrerin und der standen hinten, die Haare, die so hochgesteckt, die Haare gehabt, die standen hinten so ein bisschen weg. Dann haben die Schere genommen und haben sie abgeschnitten. Sie haben sich schon was getraut.
Gibt es eine Frage zu den Erlebnissen Ihres Vaters, die Ihnen noch nie gestellt wurde, die Sie aber gerne beantworten würden?
Kannst du mir da noch mal ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen? Ich weiß jetzt nicht genau, wohin das... Sagst du noch mal?
Gibt es eine Frage zu den Erlebnissen Ihres Vaters, die Ihnen noch nie gestellt wurde, die Sie aber gerne beantworten würden?
Also dann wüsste ich die Antwort. Das meinst du? Da fällt mir jetzt nichts ein. Also wenn ich mein Vater ist natürlich auch früh gestorben, mit 63. Aber da habe ich auch eine Antwort. Der hatte dann beruflichen Stress und natürlich dieses Kriegstrauma, das ist natürlich Antwort genug. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich eine Antwort in mir trage, wo ich noch nie drauf gestoßen bin. Vielleicht gibt es die, aber ich könnte sie jetzt nicht benennen.
Okay. Ja. Nun sind wir schon am Ende des Podcasts. Wir bedanken uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für diese tiefgründigen Gespräche. Ich glaube, wir konnten alle was mitnehmen. Und alles Gute für Ihre Zukunft.
Also ich danke jetzt erstmal, oder zum Zweiten danke ich einfach euch für euer Interesse, dass ihr das in eurem Schulalltag vorkommen lasst. Es beeindruckt mich sehr. Und eure Fragen, wie lange habt ihr denn gesessen, dass ihr die Fragen, das war ja vor dem Vortrag, habt ihr die Fragen entwickelt?
Also die Fragen haben wir halt alle so gesammelt. Und dann
Also jeder für sich hat was gesammelt, ja. Okay.
Und dann am Ende haben wir dann so grob zusammengeschrieben, was wir sagen wollen.
Ja. Aha. Also es steht euch gut zu Gesicht, Podcasts machen. macht es weiter, hört nicht auf damit.
Dankeschön.
Und mit da ist einfach Menscheninteresse dahinter. Mich beeindruckt es sehr. Ich danke euch.
Wir sagen auch danke. Wir sind auch sehr dankbar, dass Sie so offen über dieses Thema reden. Und wir fanden es auch sehr schön und uns hat es auch sehr geholfen, weil wir uns dadurch oder durch dieses Gespräch und durch die ganzen Bilder, die Sie uns gezeigt haben, uns einfach die Situation besser vorstellen konnten.
Also das ist natürlich schon auch ein Türöffner für mich, dass sich jemand dafür interessiert. Und das habe ich übrigens noch vergessen im Vortrag zu sagen. Was eure familiären Vergangenheitsgeschichten angeht. Die Tür zu den Geschichten eurer Familien ist nicht verschlossen. Sie ist nur zu. Ihr seid der Schlüssel. Ihr könnt der Schlüssel sein, wenn ihr dem nachgeht und daheim. Vielleicht macht es auch Sinn, da nicht locker zu lassen. Vielleicht kriegt ihr dann gesagt, oh ja, weiß eigentlich gar nichts. Und die Fragen, die ihr jetzt alle gestellt habt, die könnt ihr mitnehmen. Und auf irgendwas werden sie in ihrer Erinnerung auch eine Antwort haben. Und dann geht es auf dem Weg nämlich weiter. Habt ihr alle noch Großeltern?
Ja.
Ja. Mhm.
Viel Erfolg!
Wir haben ja vorher über ein bestimmtes Lied gesprochen, das das Thema abgerundet hat.
Ja.
Möchten Sie das vielleicht in dem Podcast auch nochmal vorspielen und singen?
Ich bin schon gefragt worden, ich habe schon Ja gesagt.
Würden wir uns nämlich sehr darüber freuen.
Gut, dann stehe ich jetzt auf. Singen tue ich immer im Stehen.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mit dem Flucht an sie geschwind.
Aus der Reihe
Maria Wart spricht Fakten.
Eine Podcast-Reihe der Maria Wartra Schule Schrumhausen. Moderatorin waren Charlotte Buchenau,
Lina Rottenfuser,
Lena Watzel,
Laura Schnell,
Felicitas Meyer
und Lina Elsner aus der Klasse 9c. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, Sie auch bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn es heißt
Maria Wart spricht Fakten.